Dieser Vortrag heißt Typologie der Befreiung oder Typologie der Erlösung. Und die Bibel ist ein fantastisches Buch. Die Bibel ist unmöglich nur durch Menschengeist entstanden. Es ist unmöglich. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Und die Kritiker haben die Bibel lächerlich gemacht anhand ihrer Geschichte. Und die Archäologie bestätigt die Bibel und die Kritiker sind lächerlich. Die Bibel ist ein prophetisches Buch, die Geschichte vorausgeschrieben, tausende Jahre vorher. Es ist einfach unverständlich, was da alles in der Bibel drinsteht, dass das hätte nur aus Menschenverstand entstehen können. Aber die Bibel ist nicht nur geschichtlich, die Bibel ist nicht nur prophetisch, sie ist auch ein Heilsbuch. Sie hat eine Heilsgeschichte, eine Erlösungsgeschichte. Also hat so viele Dimensionen. Und dann jede Seite, die man in der Bibel liest, explodiert. In jeder Seite müssen wir eine Soteriologie finden. Das heißt, eine Heilsgeschichte, eine christozentrische Heilsgeschichte. In jeder Seite, in jedem Ereignis in der Bibel ist da diese Heilsgeschichte, diese Soteriologie beinhaltet. Nicht nur das. Auf jeder Seite, in jeder Geschichte haben wir eine Eschatologie mit Bezug auf die Zukunft. Und in jeder Seite und in jeder Geschichte haben wir eine Typologie. Und das heißt ein Bild von einem größeren Ereignis. Und wenn wir das alles zusammenbasteln wollen, dann ist das unmöglich, dass das nur durch Menschenhand entstanden ist. Jetzt eine Eschatologie, die mit Bezug auf die Endzeit gerichtet ist, kann so weitläufig sein, dass da so viele Ansichten sind, dass man total durcheinander wird. So die ganze Christenwelt heute ist natürlich verfallen in diesem Gedanken der zukünftigen Antichristen, der kommen wird. Und die ganze Lehre Israels und all diese Dinge, die haben wir ja schon besprochen, diese Dispensationslehre als eine Eschatologie. Und auch so viele Kirchengemeinschaften, wie es gibt, so viele eschatologische Auseinandersetzungen gibt es. Und dann ist da auch die historisch kontinuierliche Aussetzung, Auslegung. Dass alles historisch nacheinander ordentlich geschehen wird, so wie wir in Daniel Kapitel 2 sehen. Wir fangen an und wir gehen durch die Geschichte. Daniel Kapitel 7, wir fangen an mit Babylon, wir gehen durch die Geschichte bis zur Endzeit. Und dann, dieses bringt uns auch zu dem Punkt, was wird der endgültige Endspiel, was wird das Endspiel sein? Und so glauben diejenigen, die an den Advent glauben, an die Wiederkunft Christi, dass eschatologisch wird das Gesetz eine große Rolle spielen. Und vor allem der Sabbat, der verlegt wurde, der die Autorität Christi angreift. Und diese Eschatologie finden wir auch in der Typologie. So die Typologie hilft uns, um zu verstehen, ob unsere Eschatologie biblisch ist oder nicht. Hört sich das sehr kompliziert an? Wir werden sehen. Die Typologie der Befreiung. Also was heißt es, um erlöst zu werden? In den Geschichten der Bibel finden wir fantastische Ereignisse. 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deinem Vaters Hause und das Land, das ich dir zeigen will. Und Abraham nahm sein Weib Sarai, und Lot, seines Bruders Sohn, samt aller ihrer Habe, das sie erworben, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Also der Herr sagt, komm raus aus dem Land Ur und geh nach Kanaan. Also der Wagen kommt, der Lastwagen, um die Möbel zu laden. Sie laden seine Möbel auf. Seine Frau sagt, das muss da, das muss da. Und dann kommt der Lastwagenfahrer und sagt, ja, jetzt wo geht's denn hin? Und Abraham sagt, ich habe keine Ahnung. Fahr mal in die Richtung und ich sag dir, wann wir da ankommen. So ungefähr. Jetzt, wenn wir an das Land Ur denken, dann denken wir, naja, wie war das denn da? Wo ist er denn eigentlich gewesen? Wo hat er gelebt? Wenn wir zum Britischen Museum gehen, dann ist da diese Ausstellung von einer Frau, wie sie gekleidet war im Land Ur. Und das ist ihr Schmuck. Jetzt stellt euch das mal vor, das ist Gold. Das ist Gold. Wir denken, wir sind, naja, vornehm, wenn wir eine Goldkette tragen oder ein Ringchen. Wenn er noch einen großen Klotz dran hat, dann ist es extra vornehm. Aber stellt euch das mal vor. Die waren reich bekleidet. Ich denke, Sarai hatte alles, was sie nötig hatte in diesem Land. Das Fernsehen funktionierte, die Mikrowelle, die Spülmaschine, Sauna, alles war da. Und jetzt kommt Gott und sagt, raus in die Wüste, ich nehme dich in ein fremdes Land, geh. Und sie war hübsch, sie war bildschön. Und Abraham gehorcht und er geht. Hier ist eine Typologie. Es ist ein wirkliches Leben, aber eingebaut in diesem Leben haben wir eine Typologie. Und als sie in das Land Kanaan kamen, durchzog Abraham das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Eiche Mores. Und damals waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dies Land geben. Also kriegt er es ja oder nein? Nein. Stellt euch vor. Ihr zieht dahin, aber du kriegst es nicht. Nicht deins. Und er baute das selbst seinen Altar dem Herrn. Jetzt, wofür steht das der Altar, den er baut? Diese Steine, die gebraucht wurden, wurden immer ungeschlagen gebraucht. Und da wurden sie aufgebaut. Und der Altar steht für das Opfer. Es ist christozentrisch. Er zeigt den Erlösungsplan in diesem Fremdland, den Kanaanitern. Und so sind wir, wenn wir gerufen werden durch Gott, Pilger in dieser Fremde. Wir bekommen nichts, wir haben ein Versprechen, eine Erwartung, aber wir stellen das Opfer Christi vor und zeigen den Weg zur Erlösung. Da ist eine Soterologie, eine Heilsgeschichte. Von da rückte er weiter vor aufs Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt also auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute das selbst dem Herrn ein Altar. So, er kommt in eine andere Umgebung. Was macht er als erstes? Er baut wieder einen Altar. Er verkündigt das Evangelium, den Erlösungsplan diesen Menschen. Und rief den Namen des Herrn an. Gut. Und dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Da aber Hungersnot im Lande herrschte, reiste Abraham nach Ägypten hinab. Hat Gott zu ihm gesagt, dass er nach Ägypten gehen muss, ja oder nein?
Nein.
Richtig. Gut. Gott hat nicht gesagt, geh nach Ägypten. Aber es war schwer. Es war schwierig, es war mühselig. Und Sarai hat wahrscheinlich so gemeckert. Da hatte ich alles und jetzt sitze ich in dieser Wüste und ich brauche jetzt einen Aldi, weil es gibt nichts mehr zum Essen. Also endgültig sagt Abraham, gut, gehen wir nach Ägypten, um sich das selbst aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete auf dem Land. Und so wie auch, wenn es uns richtig dreckig geht und das Leben ist schwer und alles funktioniert nicht, dann rücken wir auch näher an Ägypten. Ja, und wenn man nach Ägypten geht, dann will man nicht zu laut vom Evangelium reden. Das ist interessant, hier in Ägypten hat er keinen Altar gebaut. Und als er sich Ägypten näherte, sprach er zu seinem Weib Sarah, jetzt haben wir ein Problemchen, jetzt müssen wir schön ruhig halten, wer und was wir sind. Schämen wir uns auch manchmal, ja oder nein? Ich denke, ja. Ich weiß, dass du ein Weib bist von schöner Gestalt. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist sein Weib und sie werden mich töten und das Leben und dich leben lassen. Er hat so viel Vertrauen zu Gott, das ist einfach unwahrscheinlich. Wo ist sein Gott? Da ist er weg aus Ur, zieht in die Wüste, das ist okay, aber jetzt ist er hier in Ägypten, kein Altar. So sag gedacht, dass du meine Schwester bist, nicht wahr? Dass es mir um deinetwillen wohlgehe und meine Seele um deinetwillen am Leben bleibe. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter das Weib und die Augen machten, dass sie sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharaos sie sahen, priesen sie dieselbe dem Pharao an und er nahm sie zu sich ins Haus als Weib. Ich denke, Abraham hat einen halben Herzinfarkt bekommen. Und Sarai vielleicht auch. Naja, hat er getan, was Gott gesagt hat, was er tun muss, ja oder nein? Nein, unter Druck ist er dahin, es war schwer und so weiter. Aber er will Gottes Dinge tun, er will gehorchen, er ist aus Ur. Gott hat gesagt, komm raus, aber jetzt sitzt er in Ägypten. Und es ging Abraham, was steht da? Gut, um ihretwillen. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Meine Güte, der Mann wird steinreich. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus. Der arme Pharao kriegt eins aufs Dach. Mit großen Plagen um Sarai des Weibes Abrahams willen, da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angerichtet? Warum hast du mir nicht angezeigt, dass sie sein Weib ist? Warum hast du gesagt, sie ist deine Schwester? Und Abraham sagt, ja, sie ist eigentlich meine Schwester, meine Halbschwester. Aber weiß, ich habe ein bisschen Angst vor dir gehabt und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann, und Pharao bot seinethalben Mannschaft aus, damit sie ihm und seinem Weib und allem, was er hatte, das Geleite geben. Ha, so da geht er und er zieht aus Ägypten raus, steinreich, Schafe, Kamele, alles, was er nötig hat, da geht er raus. Hier ist eine Heilsgeschichte, eine Typologie, eine Typologie. Jetzt kommen wir mal durch diese Typologie. Erstens, Abraham möchte den Willen des Herrn tun. Und er gehorcht, wenn der Herr sagt, kommt raus, und er tut es auch. Dann wird das Leben ein bisschen schwer und er rutscht aus auf den Bananen. Und der Herr nimmt sein Herz in Einbetracht und die Plagen fallen auf wen? Auf den Pharao. Wo sollen die Plagen eigentlich fallen? Abraham! Abraham müsste Beulen bekommen, dass er nicht mehr weiß, wo er ist und Läuse und was weiß ich. Aber nein, die Plagen fallen auf Abraham. Ach, auf Pharao. Was ist die Typologie der Erlösung? Handelt Gott mit uns so, wie wir es verdienen? Ja oder nein? Nein. Ich verdiene die Plagen. Ich will Gottes Ruf gehorchen, ich tue, was ich kann, aber ich bin auch ein schwacher Mensch. Ich bin nicht perfekt. Für die, die glauben, dass da ein Perfektionismus ist, ich bin nicht perfekt. Und ich glaube nicht, da ist irgendeiner, der perfekt ist, außer einer. Und der ist jetzt nicht hier, nur in seinem Geiste. So hier, Abraham ist schuldig. Er ist schwach, Pharao wird geschlagen und er wird erlöst mit großem Reichtum. Werden wir einst erlöst mit großem Reichtum, ja oder nein? Ja, Straßen mit Gold und was weiß ich, Häuser, wir kriegen zwei Häuser, eins in der Stadt und eins dürfen wir bauen, wir kriegen Weingarten. Das wird eine wunderbare Erlösung sein. Eine Typologie, aber wir suchen ein bisschen weiter. Gehen wir mal zu der Zeit, als Abraham in Ägypten war. Wenn wir die Zeit studieren, dann war der Pharao damals Sennacherib der Dritte. Er war der fünfte König der 12. Dynastie. Und hier ist ein Bild von ihm. Ich denke, er hat wahrscheinlich Rugby gespielt, denn er hat solche Löffel, hat wahrscheinlich da im Scrum gedrückt, ich weiß nicht, aber Ohren hat er wie Blumenkohl. Sennacherib III ist wahrscheinlich am besten belegte Herrscher der neuen Königreich. Er regierte das Land 37 Jahre als der fünfte Pharao in der 12. Dynastie. Und hier ist sein Kadusch, sein Name. Also er war ein ziemlich mächtiger Pharao. Er wird manchmal auch Senwosret der Dritte oder Sennacherib der Dritte oder Sesostris der Dritte wird er genannt. Und er hatte einen Sohn und der Sohn hieß Amenemhet der Dritte. Er hatte einen Korregenten, einen Mitregierenden. Und hier schreibt er jetzt, mein Sohn, der soll die Grenzen meiner Majestät innehalten und so weiter. Und Amenemhet der Dritte hat gehört, was sein Vater sagte. Und nachher wurde Sennacherib der Dritte angebetet als ein Gott. So, hier haben wir eine typologische Geschichte. Wir haben jemand, der das Volk Gottes darstellt. Wir haben jemand, der den Gegner darstellt. Er hat einen Korregenten, Amenemhet den Dritten. Und wir haben Plagen. Und die Plagen fallen auf die Ägypter. Sind die Gebote Gottes hier im Spiel, ja oder nein? Welches Gebot insbesondere? Das siebte Gebot ist insbesondere hier engagiert. So, das siebte Gebot wird gebrochen. Und somit fallen die Plagen. Und da ist eine Erlösung. Also hier ist ein uneheliches Verhältnis und die Plagen fallen. So, das ist so eine kleine typologische Erlösungsgeschichte. Jetzt Abraham hat seine Lehre gelernt und nie wieder hat er sowas Dummes getan. Er war perfekt, nachdem er aus Ägypten kam. Nein, er war nicht. 1. Mose 20, Vers 2. Er kommt in das Gebiet eines anderen Königs, nämlich Abimelech. Und Abraham sagte zu seiner Frau, siehe, sie ist meine Schwester. Oh, da ließ Abimelech der König von Gerasara holen. Und was geschah? Abraham bekam Beulen und ja oder nein? Nein. Da sprach Abraham, als der König nachher zu ihm kam, ich überspringe hier ein paar Texte, weil es ist die gleiche Geschichte, nur ein anderer Ort. Und Abimelech regt sich auf, warum? Weil die Plagen ihn trafen. Alles ging schief bei ihm und da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht in diesem Ort, darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Und da nahm Abimelech, was, schmiss ihn ins Gefängnis oder was? Nein. Schafe, Rinder, Knechte, Mägde, schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Boom! Abraham zieht raus, noch reicher als vorher. Aber zu Sarah sprach er, siehe, ich habe deinen Bruder 1000 Silberlinge gegeben, siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Im Englischen steht da, so that you may be rebuked, zurechtgewiesen. Hier haben wir wieder eine Typologie. Abraham ist eigentlich schuldig. Er will das Richtige machen, er ist schwach, Er ist nicht perfekt, aber der Erlösungsplan sagt, bei dieser Übertretung des Gesetzes, er empfindet die Erlösung. 1. Mose 26,5. Wie sieht Gott Abraham? Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte und meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Er war nicht perfekt. Die Typologie hier ist gegen den Perfektionismus. Römer 4,3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Galater 3,7. So erkennt euch auch, dass aus Glauben, dass die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Also wie sind wir? Sind wir besser als Abraham? Sind wir angelangt und wir haben jetzt eine perfekte Natur? Ja oder nein? Nein, wir sind hoffnungslos. Komm, wir erkennen es. Wir sind hoffnungslos. Das englische Wort pathetic hört sich so gut an. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Er hatte ein Verhältnis. Ja, er ist gewachsen. Er ist gewachsen, aber perfekt war er nicht. Erste Typologie. Wir haben eine Eschatologie in der Geschichte. Wir haben eine Heilsgeschichte, eine Soterologie, eine Erlösung in der Geschichte. Wir haben eine Typologie in der Geschichte. Alles ist da verpackt. Wir können jede Geschichte in der Bibel so lesen. Die Bibel explodiert dann. Kommen wir zu einem Antitypus des ersten Typus. Und ein Antitypus ist meist mehr oder andere Information, aber darf den ersten Typus nicht widerlegen. Also wir kommen zu einem nächsten Pharao, einem mächtigen Pharao, der heißt Thutmosis III. Da marschiert er über seine Feinde. Der mächtigste Pharao aller Zeit, er wird genannt der Napoleon. Hat er einen Mitregenten, einer, der mit ihm regiert? Antwort: Ja. Sein Sohn Amenhotep II. Regiert mit ihm. Co-Regente, zwei von ihnen. Und der hier, da steht geschrieben bei dieser Statue von ihm, bei Karnak: Alles in meinem Königreich ist in bester Ordnung. Alles ist ruhig. Wenn die Ägypter das schon hinschreiben, dann wissen wir, alles ist unruhig, alles ist Chaos. Sie lügen wie gedroschen, so nebenbei. Das kann man sehen auch an den anderen Stellen, wo sie zeigen, wie sie gesiegt haben, wenn sie eigentlich eine aufs Dach bekommen haben. Aber jedenfalls, er kam zurück aus Palästina. Sein Erstling war tot, sein Vater war tot. Die zurückgebliebene Armee, die nicht mit ihm war, war vernichtet und die Sklaven waren alle weg. Die Geschichte erzählt, dass er wütend war, dass er sein eigenes Land fast kurz und klein geschlagen hat, dass er Menschen entköpft hat und dass er die Köpfe an seinem Schiff aufgehängt hat und im Nil mit ihnen runtergefahren ist. Aber alles ist ruhig in seinem Königreich. Was ist denn da passiert? Hier ist das Grab von Thutmosis III. Und da sehen wir, wie der Priester hier von Re-Erakti den Stab nimmt und es wird eine Schlange. Das ist so biblisch. Und dieser Thutmose, der war so alt ungefähr wie Mose, musste so alt wie er gewesen sein, also 80 zu dieser Zeit. Und sie finden eine Mumie, die so in den 20er Jahren ist. Also eine falsche Mumie. Harrison Weeks forschen diese Mumie und sehen: Wow, das kann ja gar nicht er sein. Das ist ja ein junger Mann. Was sucht eine falsche Mumie hier? Und da ist der Sohn Amenophis II. Oder Amenhotep II., wie er auch heißt. Und diese Geschichte ist faszinierend. Hier haben wir noch etwas. Hier ist eine Göttin. Und das ist Die Göttin, die das Leben gibt, Isis, und da ist Amenhotep, sie empfängt das Leben von der Göttin. Wir haben eine Göttin, wir haben einen Regent, einen Kaiser oder Pharao, wir haben einen Mitregent, einen Mitregierenden, wir haben eine Göttin. Und dieser Pharao ist nicht ein normaler Pharao, er ist ein Priester-Pharao. Er ist ein Priesterkönig. Und er schreibt eine Bibel, wenn wir das so nennen wollen. Und das ist das Buch der Toten, hier ist es angebracht, in den Gräbern. Und das in der okkulten Welt ist heute das Alpha und das Omega des Okkultismus. Thutmosis III. Schreibt The Guidebook of the Netherworld, das Umdayat, wie es um den Toten steht. Der Osiris-Kult ist da drin, der Isis-Kult, Isis, Horus, Set, alle sind sie da, diese Götteranbetung. Und er ist monastisch, er wurde nämlich durch den ägyptischen Mönchen erzogen. Faszinierend. Und sie lehrten, dass nach dem Tod ist da kein Tod, also der Gott Anubis, der Gott der Mumie, der Mumien, empfängt die Toten an der anderen Seite des Todesreiches. Und noch was ganz Interessantes, dieser Priester, König Pharao, der mit einem zusammen regiert, hat den ganzen ägyptischen Pantheon der Götter umgekrempelt. Nämlich, er nimmt den Gott Re-Herakti, der nicht an erster Stelle steht in dem ägyptischen Pantheon der Götter, und er erhebt ihn zur ersten Stelle. Der Gott, der an erster Stelle war, war der Gott Amun. Aber zur Zeit Thutmose des III. Nimmt er den Gott Re-Herakti, den Sonnengott, und erhebt ihn an erster Stelle. Faszinierend. Der Sonnengott, und da ist sein Bild, wir haben ihn ja auch in seinem Grab gesehen. Hier weiter einen Tempel an Re-Herakti. Und dann interessant, Thutmosis III. Wurde später als eine Inkarnation von Re-Herakti angebetet. Also zu Abrahams Zeit, der Pharao, hatte einen Mitregenten. Zu Pharaos Zeit, dieser Pharao wurde nachher zu Abrahams Zeit wurde angebetet. Hier haben wir auch eine Anbetung. Dieser Pharao, der ein geistlicher König ist, wird auch als Gott angebetet in der Typologie. Gehen wir mal zu der Geschichte des Auszugs. Jetzt haben wir ein perfektes Volk da, das heißt Israel. Perfekt, ja oder nein? Nein. Ein motzendes Volk. Ein hoffnungsloses, motzendes Volk. Was passiert? Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortet, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Hier ist eine Auflehnung gegen Gott. Um Israel ziehen zu lassen, ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. 2. Mose 5, 1 und 2. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten, ihr sollt arbeiten. Er macht ein Gesetz, er sagt, ihr werdet arbeiten. Weiter sprach der Pharao, siehe, es ist schon so zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen lassen und feiern lassen? Und wenn wir da das Hebräische nachschlagen, dann sehen wir, dass das Wort ausruhen da ist das Wort Shabbat. Also, der Pharao sagt, Mose, du lässt das Volk Shabbat halten. Und ich sage, geht zu euren Lasten. Ist das Gesetz Gottes hier im Spiel, ja oder nein? Ja. Und macht Pharao dieser Priestergott, macht er ein Anti-Sabbat-Gesetz, ja oder nein? Ja, das ist Typologie. Er macht ein Anti-Sabbat-Gesetz. Schabbat, ruhen, Sabbat halten, nicht arbeiten, den Sabbat zu halten. Das ist, was es heißt. Und was ist Gottes Antwort, als er ein Gesetz macht, was verhütet, dass Gottes Volk den Sabbat halten kann? Er antwortet mit Plagen. Das ist die Antwort Gottes. Blut, Frösche, Läuse, Fliegen, Vieh, Beulen, Hageln, Heuschrecken, Dunkelheit, Erstlinge. Und die, die hier in Gelb sind, finden wir nachher in einem Antitypus am Ende der Zeit. So, die beiden sind verbunden. In der Endzeit, wenn wir Typologie als Symbol und Beispiel für die Eschatologie gebrauchen, wird das Gesetz Gottes im Spiel sein, ja oder nein? Ja. Welches Gesetz in besondere wird im Spiel sein? Zwei von ihnen. Welche? Das siebte Gebot, ein uneheliches Verhältnis. Und welches noch ganz besonders? Der Sabbat. Typologisch hier festgehalten. Gut. Er ließ sein Volk ausziehen mit Freuden, mit Jubel und seinen Auserwählten. Und er gab ihnen die Länder der Heiden und was die Völker sich mühsam erworben hatten, das nahmen sie in Besitz, damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Halleluja, Psalm 105. Gingen sie leere Hände aus Ägypten, ja oder nein? Nein, sie wurden mit Gold beschenkt und mit allem, was die Ägypter ihnen gegeben haben. Sie gingen steinreich aus Ägypten. Ist da eine Soterologie, eine Heilsgeschichte da? Sind sie behandelt worden, wie sie es verdient haben? Nein, Gott hat sie erlöst. Sie wollten seine Gebote halten. Sie waren schwach, sie waren nicht perfekt. Aber die Erlösung, sie ziehen weg mit großem Reichtum. 2. Mose 16,4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es mein Gesetz wandeln wird oder nicht. Es geht um das Gesetz. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. An all den Tagen, wo es fiel, wie lange hat es gehalten? 1 Tag. Und am Freitag? 2 Tage. Und wenn sie für 2 Tage gesammelt hatten, an den anderen Tagen, was ist passiert damit? Es ist faul geworden. Jetzt dieses Brot, wofür steht es denn eigentlich? Typologisch, wofür steht es? Die Bibel sagt es uns. Für den Leib Christi. Es steht für den Leib Christi. Und diesen Leib Christi mussten sie täglich internalisieren. Sie mussten ihn täglich aufnehmen. Und dann am Sabbat hielt er 2 Tage und sie brauchten nicht arbeiten, sie brauchten nicht sammeln, aber sie wurden gefüttert an diesem Tag. Das ist eine Soterologie, eine Heilslehre drin. Wir müssen täglich arbeiten daran, um Christus zu internalisieren und am Sabbat dürfen wir ruhen in seiner Gegenwart. Das ist noch eine andere interessante Geschichte. Einige behaupten ja natürlich, 3 Tage, 3 Nächte, das heißt, Christus ist an einem Mittwoch gekreuzigt worden. Gibt es so eine Theologie in der Welt, ja oder nein? Was macht diese Theologie mit der Typologie? Wenn das wahr wäre, dann müsste dieses Brot gefallen sein, bis wann? Bis Mittwoch. Und dann hätte es halten müssen bis zum Sonntag. Nein, 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 es fiel bis Freitag. Und dann erst, durch ein Wunder, wurde es behalten. Die Bibel sagt, ich werde meinen Heiligen nicht Korruption sehen lassen. Er wird nicht verwesen. Jetzt jeder Wissenschaftler wird wissen und jeder Arzt wird wissen, dass wenn man stirbt, wann tritt die Verwesung ein? Sofort in diesem Augenblick. Also es ist nicht, als ob die Verwesung noch 24 Stunden versetzt oder verlegt werden kann. Sie fängt sofort an. Aber die Bibel sagt, ich werde dafür sorgen, dass es nicht geschieht. Und dieses Sabbatswunder sagt uns, dass Gott ganz speziell diesen Körper Christi durch ein Wunder beschützt hat vor dieser Verwesung. So, wann ist er gestorben? Freitag. Und wann ist er auferstanden? Nach Bibel? Sonntag. Also die Lehre vom Mittwoch kann mit der Typologie nicht vereinbart werden. Und so hilft die Typologie uns, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Aber die Geschichte ist ja noch mehr interessant wie das. Seht, der Herr hat den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tage für zwei Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben und niemand soll am siebten Tag seinen Platz verlassen. Wir haben dieses Verhältnis nötig. Also diese Geschichte, typologisch, ist sehr bedeutungsvoll. Jetzt gehen wir zu einer anderen Geschichte. Die Bundeslade im Tempel Dagons. Jetzt, was ist in der Bundeslade? Ist das Gesetz in der Bundeslade? Ja. Gut, was sagt die Geschichte? Da ist der Gott Dagon. Schaut ihn euch mal schön an. Hier ist ein Bild von der Bundeslade im Tempel Dagons. Und da liegt der arme Dagon auf der Nase. 1. Samuel, als aber die Philister den Schall dieses Jauchzen hörten, sprachen sie, was bedeutet das und so weiter. Komm, ich brauche nicht den ganzen Text lesen, ihr könnt ihn ja selber lesen, Geschichte erzählen. Die Philister und die Juden sind im Krieg. Und die Juden sind selbstversichert. Und sie kriegen einen aufs Dach. Und dann sagen sie, das Problem werden wir lösen. Wir werden diese Philister eine Lehre geben. Lass die Bundeslade kommen. Und sie bringen die Bundeslade und sie jauchzen und sie schreien. Wow, die Bundeslade ist hier. Jetzt geht's aber rum. Und die Philister sagen, was soll dieses Jauchzen? Was machen denn die Hebräer? Oh, die Bundeslade ist gekommen. Oh, sagen sie, komm, wir beten zu unserem Gott und oh, wir müssen uns reinigen und weinen, denn was hat dieses Ding da in Ägypten gemacht? Das war ja schrecklich und Pharao hat einen aufs Dach bekommen. Oh, Männer der Philister, komm, wir müssen zusammenhalten. Und da kämpfen die Philister und Israel wurden geschlagen. Sie kriegen eine Tracht Prügel und die Bundeslade wird genommen und sie weihen sie dem Gott Dagon. Warum sind sie denn geschlagen worden, die Israeliten? Worauf haben sie vertraut? Auf die Bundeslade. Wenn wir die haben, dann geht es uns gut. Oder sie vertrauen auf ihr Erbe. Wir sind Kinder Abrahams. Uns wird nichts passieren. Gibt es Leute heute, die das Gleiche sagen, ja oder nein? Absolut. Wir sind Kinder Abrahams. Wir sind der verlorene Stamm Israel. Wir sind erlöst. Nein, ihr kriegt eine Tracht Prügel. Die einzigste Erlösung, die es gibt, ist Jesus Christus. Oh, das war ein schreckliches Ding. Und was mit Elis Söhne und so weiter dann passierte, da ist der Dagon-Priester, die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagon und sie stellten sie neben Dagon. Und am nächsten Tag, bumm, da lag Dagon auf der Nase. Sie haben ihn wieder aufgerichtet. Dann nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder am Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf von Dagon war noch übrig geblieben. Hier liegen drei kleine Haufen, ein Rumpf, ein Leib und die Hände. Und sie sagen, aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern Ashdod und die Beulen brachen aus. Wer wird hier gestraft? Die Philister werden gestraft. Wiederum diese interessante Geschichte hier. Sie kriegen die Plagen und die Philister riefen ihre Priester und so weiter. Ihr wisst ja, was da geschehen ist. Und sie tun die Bundeslager auf dieser Kutsche, zwei junge Kühe, bumm, weg. Und Israel ist so stolz, die machen das auch dann. Und zack, ach, ganz interessant. Sie trugen nicht, sie sind nicht streng nach Vorschriften gegangen und so weiter. Wir brauchen ja nicht die ganze Geschichte erklären. Ihr kennt sie ja. Also typologisch, das Gesetz Gottes wird weggenommen, kann dieses Gesetz einer anderen Gottheit unterstellt werden, ja oder nein? Wenn sie ihr unterstellt wird, kann diese andere göttliche Koalition auf die Nase fallen, ja oder nein? Ich denke ja, sie kann vielleicht sogar in drei Teile zerbrechen. Elia und die Propheten von Baal. Unsere nächste Typologie, Aschur. Hier ist der Tempel von Baal, da ist eines der Säulen. Denkt, er hat zu viel babylonischen Wein getrunken, sie lehnt sich so an die Mauer. Und da haben wir den Elia und seinen Altar. Und Ahab, als er Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringst? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel in Unglück, sondern du und dein Haus, dein Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt. Ist das Gesetz Gottes im Spiel hier, ja oder nein? Ja, das Gesetz Gottes ist im Spiel. Ihr seid den Baalen nachgefolgt, hier ist ein anderer Gott. Und dann, da ihr habt die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten, die am der Aschera, die am Tisch der Isebel essen. Ist da in Offenbarung irgendwas über Isebel, ja oder nein? Ja, ist das vielleicht die Mittelkirche da? Ja, gut. Und sind da zwei Arten von Anbetung hier? Das eine ist Aschera, eine weibliche Göttin, und der Gott Baal. Und dann haben wir Isebel, die phönizische Prinzessin, die das Volk Israel in Sonnenanbetung verführte. Und so sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israel und sie versammelten sie. Und Elia sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist er aber Baal, so folgt ihm. Also hier ist eine Elia-Botschaft. Und das Volk erwiderte kein Wort. Ich denke, das ist Elizabeth Taylor. Schöne Frau, spielt die Rolle da von Jezebel. Und nun sprach Jehu, als das ganze Theater vorbei war, das Problem war, gehorsam Gott gegenüber oder gehorsam Baal gegenüber. Und danach, ihr kennt die Geschichte, der Elia flieht, kriegt ein himmlisches Brötchen, rennt 40 Tage, 40 Nächte mit diesem Brot. Ich habe das Brot nötig, wo kriege ich das Brot her? Aber er hat Angst vor dieser Frau. Gut, gehen wir weiter. Und nachher kommt Jehu und er muss sie zu hinrichten lassen nach Jezreel. Und Isabel, die es hörte, da schminkte sie ihr Angesicht und sie schmückte ihr Haupt. Und die Bibel sagt auch, sie vergrößerte die Augen, also ungefähr so, und schaute zum Fenster hinaus. Und er schrie, schmeiß sie herab, und sie schmissen sie herab, und sie stürzten sie hinunter, dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt wurden. Und dann ging er erstmal ruhig essen. Und dann kommt er zurück, und er sagt, naja, hol die Frau und gib ihr ein anständiges Begräbnis. Sie war ja sowieso auch eine Prinzessin, Tochter eines Königs. Gib ihr ein anständiges Begräbnis. Aber als sie dahin kamen, da fanden sie den Schädel, die Füße und die Handflächen. Drei kleine Häufchen. Schädel, Füße, Handflächen. Interessant. Und dann kommst du zu einer Antitypus von diesem Typus. Jesus, die Jünger fragen ihn über diesen Elia, der kommen muss. Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Aber Elia ist schon gekommen und da wussten sie, dass sie von Johannes dem Täufer reden. Jetzt kommen wir zu einer weiteren typologischen Auseinandersetzung. In jeder Typologie bis jetzt war das Gesetz Gottes Mittelpunkt Und da war eine wunderbare Erlösung von sogar denen, die es nicht verdienten. Hier hat er getauft, so sagen sie, ob das der richtige Platz ist oder nicht. Und hier ist seine Botschaft: Tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch die Propheten Jesaja, der spricht die Stimme. Und ihr kennt dieses Zitat. Und dann schreit er auch: Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen, die der Buße würdig sind? Denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Wer hat das vorher gemacht? Die Juden haben sich die Bundeslade geholt, sie sind Kinder Abrahams, die Philister werden nicht gewinnen, aber sie haben einen auf den Deckel bekommen. Und so sagt diese Botschaft: Erlösung ist nicht, wer du bist und was du bist, sondern welches Verhältnis hast du. Und dann sagt er, Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Sind die Gebote im Spiel, ja oder nein? Die Gebote sind im Spiel. Welches Gebot? Das siebte Gebot. Ist das typologisch noch im Einklang, ja oder nein? Und hier haben wir sehr viel Information. Wir haben eine Herodias. Die hat ein uneheliches Verhältnis, nicht erlaubt, mit einem König. Dieser König wurde er nachher als ein Gott angebetet, ja oder nein? Ja. Und dann starb er und die Würmer kamen aus ihm raus. Also er hatte diese Frau. Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Jetzt diese Frau, eine Frau in der Bibel steht für was? Eine Kirche. Also diese Frau hat ein uneheliches Verhältnis mit dem König, das nicht erlaubt ist. Ein uneheliches Verhältnis. Hatten wir in der Typologie auch solche unehelichen Verhältnisse, ja oder nein? Ja, also es verwaltet nicht die Typologie. Aber sie hat auch eine Tochter, jetzt wird es ja noch mehr spannend. Und diese Tochter hieß Salome und hier tanzt sie vor dem König Herodes. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Gibt es heute eine Kirche, die sagt, sie hat Töchter? Ja, es gibt so eine. Okay. Darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie: Gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. So der Botschafter, der sagt: Zurück zu den Geboten Gottes, es ist dir nicht erlaubt. Wer wird fragen für diesen Kopf? Die Mutter oder die Tochter? Die Tochter wird fragen. Wer initiiert das? Die Mutter. Faszinierend, eine interessante Typologie. Wir werden ja sehen, wie das weiterläuft. Hier ist Mukavir, das ist der Ort, wo er enthauptet wurde. Das ist wahrscheinlich genau der Platz. Hier hatte er nämlich seinen Palast, der Herodes, und das ist, wo Johannes der Täufer enthauptet wurde. Es war kalt da, als ich da war. Gut. Jetzt nehmen wir diese ganze Typologie und wir betrachten eine Eschatologie und wir schauen, ob diese Typologie, Eschatologie mit unserer Soterologie, unserer Heilsgeschichte eine Einheit formt oder nicht. Es gibt eine Macht, das kleine Horn. Wer ist der Herr, dass ich seine Stimme gehorchen soll? Hat Pharao gesagt. Danach trachten Zeiten und Gesetz zu ändern. Er wird sich wieder das Gesetz auflehnen. Hat Herodes sich wieder das Gesetz aufgehoben, gewehrt? Hat Herodias sich aufgeregt, weil Johannes der Täufer das gesagt hatte? Ja. Hat sie zu der Tochter gesagt, hol mir den Frack für den Kopf. Und der König hat den Kopf gegeben, obwohl er nicht eigentlich wollte. Oh, ist eine interessante Typologie. Der Papsts Wille steht für Vernunft. Er kann über das Gesetz verfügen. Er kann aus Unrecht Recht machen, indem er die Gesetze anpasst und ändert. Wir haben einen ganzen Vortrag darüber gehalten. Er hat das Recht, Zeiten zu ändern. Das Zitat haben wir ja auch irgendwo. Er hat Zeit, das Recht, die Satzungen Christus zu ändern. Und die Bibel sagt, es gibt ein mystisches Verhältnis, eine Frau. Und sie reitet das Tier. Sie hat eine Verbindung mit dem Tier, die politischen Mächte. Wenn wir nach Babylon gehen, ihr habt immer gedacht, der Minirock ist eine moderne Erfindung, nicht wahr? Das kommt aus dem Baal-Tempel und die Frau mit dem Becher in der Hand, die hat einen Minirock an. Das ist die Hure Babylons. Die Bibel ist so toll. Und hier haben wir den Priester Dagon mit dem Fischmitter auf dem Kopf und sie beten den Sonnengott Dagon an. Und hier haben wir einen Dagon-Priester und hier haben wir einen modernen Priester. Hier sind die Dagons-Priester mit ihrem Fischmitter, mit heiligem Wasser in der Hand. Das sehen wir im Pergamon-Museum. Und da ist die Sonnengottheit mit ihren Strahlen, die gewölbt sind. Das heißt also, da ist eine weibliche Göttin hier auch im Bezug. Und diese Dagon-Priester, werden sie das Gesetz Gottes nehmen und versuchen es einer anderen Gottheit zu unterstellen, ja oder nein? Symbolisch werden sie es in Dagons Tempel nehmen. Hier gibt es ja viele Dagons-Priester, die haben alle den Fischmitter auf dem Kopf. Gehen wir mal zum Vatikan. Offenbarung 13,4. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gegeben und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu streiten? Offenbarung 17,5. Von an ihrer Stirn an ihrem einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel auf der Erde. Also hier ist eine Mutter. Hier ist eine Tochter, die Tochter ist auch eine Hure. Und das heißt, sie hat auch außereheliche Verhältnisse. Das siebte Gebot ist hier sehr wichtig. Das Symbol des Vatikans ist der Drache. Hier ist die Anbetung Dagons im Tempel Dagons. Das Gesetz kommt in Dagons Tempel. Und Harov schreibt, von allen heidnischen Kulten war der Mithras-Kult der größte Rivale der Christenheit, auf der er einen wesentlichen Einfluss ausgeübt hatte. Jetzt faszinierend. Bisschen zurück zu der Geschichte. Wir gehen zurück zu einem anderen Sonnengott, nämlich Re-Herakti. Dieser Pharao nimmt einen Sonnengott, Re-Herakti, und stellt ihn über den Hauptgott Amun und sagt, der steht jetzt an erster Stelle. Alle Pharaos haben immer zwei Obeliske aufgestellt, die das männliche, weibliche darstellen. Aber Thutmose sagt nein. Wir machen einen Obelix geweiht an Re-Herakti und ihr stellt ihn in den Tempel bei Karnak. Das ist sein Auftrag. Aber er stirbt, vor dem er es schafft, um das fertig zu machen. Denn er hat ein kleines Unglück im Roten Meer, darum eine falsche Leiche. Kommen wir weiter. Also dieser Mithraismus ist ein Rivale für das Christentum. Hier ist noch ein Zitat, Gilbert Murray, alle Zitate sind da, Geschichte. Viele der üblichen Praktiken kommen aus dem Mithraismus. Der 25. Dezember war der Geburtstag von Mithras, der erste Tag der Woche, der Sonne geweiht, weil sein heiliger Tag im Gegensatz zu dem jüdischen Sabbat. Die Mithraiten hatten auch eine Taufe mit dem Blut von Bullen, Konfirmation und erwartenden Erlösung von einem eucharistischen Abendmahlsfeier. Das sind alle Dinge, die wir im Katholizismus sehen. Die Ethik im Mithraismus war ähnlich dem Christentum, asketisch und rein, so sagen sie. Hier ist der Gott Mithra. Wir haben ja seine kleine Mütze schon besprochen. Er hat auch ein Liebesverhältnis mit dem Adler und der Adler ist auch ein Symbol, hat auch einen Becher in der Hand natürlich, ein Symbol der Regierungskraft und dieser Gottheit und viele Staaten gebrauchen dieses Symbol. Der Mithraismus hatte 7 Grade, Nymphos und so weiter und der höchste Grad, dann wurde er Vater genannt und er bekam eine Gemeinde. Und es war möglich, um an mehr als einem Kultus zu gehören. Und Frauen waren nicht erlaubt, um Mitglieder zu werden. Haben wir eine Kirchengemeinschaft, wo Frauen nicht am Klerus Priester sein dürfen? Ja oder nein? Ja. Haben wir eine Kirchengemeinschaft, wo derjenige, der eine Gemeinde bekommt, Vater genannt wird? Ja oder nein? Ja. Können diese Väter an verschiedenen Organisationen zugehören? Ja, sie können Franziskaner sein, Dominikaner, sie können Jesuiten sein und. Also ist da genau der gleiche Aufbau. Jetzt, geschichtlich. In AD 70, Titus geht nach Jerusalem und er vernichtet Jerusalem. Aber die Juden hören nicht auf, ihn zu plagen. Und endgültig in 135 AD wird Jerusalem nochmal geschlagen und der Kaiser Hadrian vernichtet den jüdischen Staat. Die haben eine Wut auf die Juden. Die sind so wütend, dass sie alles jüdisch verbieten. Und sie machen Gesetze, um auch den jüdischen Glauben und den Sabbat zu vernichten. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Im 2. Jahrhundert haben die Römer ihren wöchentlichen Kalender geändert. Was haben sie gemacht? Traditionell der Sonnengott Apollo war nicht der Hauptgott, sondern Jupiter war der Hauptgott. So die Römer nehmen den zweiten Gott, den Sonnengott, der jetzt Mithra genannt wurde, weil Mithraismus wurde sehr wichtig. Und sie nahmen diesen Gott Mithra und setzten ihn an die erste Stelle. Hat jemand anders das in der Geschichte auch gemacht? Ein Pharao hat es gemacht. Und das ist der Sonnengott. Und sie weihen den ersten Tag der Woche jetzt an ihn. Er hatte den zweiten Tag der Woche, aber er hat jetzt den ersten Tag. Und so wird der Sonntag, Dies Solis, Tag der Sonne genannt. Und wegen diesen jüdischen Kriegen hatten sie sich so aufgeregt über die Juden, dass sie das verboten. So, der römische Kalender wurde geändert und der erste Tag der Woche wurde erhoben. Und jetzt hatten die Christen ein Problem. Denn der jüdische Festtag wurde verboten und die Christen haben dann gesagt, warte mal, wir haben ja Ostern. Und Ostern ist immer an einem Sonntag und das ist ein jährlicher Sonntag, also machen wir das jetzt einen wöchentlichen Sonntag. Und so fingen sie an, auch diesen Sonntag zu halten. Und das könnt ihr lesen, sogar in Encyclopedia Britannica, über diese Kriege und den jüdischen Aufstand von 132 bis 135, was der Kaiser Hadrian da gemacht hat und so weiter. Und wie sie die Anbetung vom jüdischen Sabbattag verboten hatten und so weiter. Das war also das erste Anti-Sabbatsgesetz, das die Kirche entgegensehen musste. Und der Papst, der damals da regierte, er war noch nicht der Papst, aber dieser Bischof von Rom, der hat dann diesen Sonntag eingeführt und gesagt, wir sind nicht Juden, Herr Kaiser. Und allgemeine Sonntagheiligung wurde dann bestätigt und Telosferes 125, Eid 36 war Haupt von der römischen Kirche in Rom da. Er starb im Jahre Hadrians Edikt und Hignius 136 bis 140 war dieser Tag absolut fern. Und zur Zeit Peus 140 von 150, von dem Tag bis zu, da war er bestätigt. Also sie hielten den Sonntag. Und Justin Martyr, ein Zeitgenosse von Papst Pius I., schreibt eine Rational an den Kaiser, warum sie jetzt den Sonntag halten. Und er nennt ihn Dies Solis, Tag der Sonne, den ersten Tag der Woche. Also hier haben wir genau das Gleiche. Justin Martyr und andere, sie schreiben hier über dieses Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne, und sie halten den Sonntag. Und sogar eine Mauer ist gefunden worden im Zweiten Weltkrieg, wo ein Tempel zeigt, dass Mithra sogar in London angebetet wurde. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach Ostern. Jetzt wird es sehr interessant. Ostern. Der Papst Viktor 189999 bis 199 sagte, dass Ostern am Sonntag gehalten wurde. Und sie sagten, das ist das Paschfest. Aber jetzt warte mal. Die Pharisäer haben den Tag des Pascha-Fests berechnet nach dem Stand des Mondes. Also dieser Tag konnte an irgendeinem Tag der Woche stattfinden. Irgendeinem Tag der Woche. Kommt drauf an, was der Stand des Mondes war. Die Sadduzäer haben anders geglaubt. Sie haben geglaubt, das Gesetz, dass dieser Tag immer nach dem Sabbat kommen müsste, das war kein Zeremonialsabbat, sondern ein siebenter Tag Sabbat, haben die Sadduzäer gesagt. Und darum muss es immer an einem Sonntag sein. Also die Pharisäer an irgendeinem Tag, die Sadduzäer immer an einem Sonntag. Es ist interessant, die Sadduzäer haben nicht geglaubt an eine Auferstehung. Nur die Pharisäer haben daran geglaubt. Die Sadduzäer haben geglaubt an eine Hölle und einen Himmel und verstorbene Geister, mit denen man kommunizieren kann. Das war der sadduzäische Glaube. Und genau diesen Glauben finden wir jetzt in dem Katholizismus. Und diejenigen, die ihn berechnet haben nach Mond, wie die Pharisäer und die Christen, die Pasch hielten noch, die wurden Quarto Decimane genannt, 14., weil es war immer am 14. Nissan. Und das wurde ausgerottet von dem Papst und so hatten wir einen ständigen Sonntag als Ostern und auch einen wöchentlichen Osterfeier. Und das wurde der neue Sabbat. Und hier ist die Geschichte, wenn ihr es lesen wollt. Sadducees, Sunday, Pentecost, die haben es immer am Sonntag gehalten. Und da ist die Geschichte vom Encyclopedia Britannica, ihr könnt es da nachschlagen. Und da ist es auch genau das gleiche im jüdischen Enzyklopädie. Alles aufgezeichnet. So kam der Sonntag in die Gemeinschaft. Wegen der Anbetung eines neuen Gottes, nämlich Mithra. Und da ist das ganze Zitat und ihr könnt es lesen. Jetzt Konstantinus. Er hat diesen Dies Solis geerbt, diesen Sonnentag. Und er war trotzdem ein Mithra-Anbeter. Die Geschichte wird ganz interessant. Und wenn man zu seinem Triumphturm kommt oder seinem Tor, seinem Triumphtor, an der einen Seite hat er das Christentum und da hat er sogar seine Mutter im betenden Zustand und an der anderen Seite hat er Mithraismus. Und seine Münzen waren auch gleichzeitig so. Und er hatte auch den Titel Pontifex Maximus, Bischof der Bischöfe, Vicarius Christi, und er hatte auch Ister Apollos, in anderen Worten Gleicher der Apostel. Er hatte alle die Titel, die der Papst auch hat. Und dann machte er ein Gesetz in 321. Und dieses Gesetz war, am ehrenwerten Tag der Sonne sollen die Magistraten und das Volk in den Städten ruhen und alle Arbeitsstätten sollen geschlossen sein. Edikt von Konstantin. Hat Pharao auch so ein Gesetz gemacht, ja oder nein? Jetzt will ich euch ein bisschen fangen hier. Was für ein Gesetz hat Pharao gemacht? Ein Anti-Sabbatsgesetz. Er hat auch den Sonnengott Reherakti gehabt, also Sonntag war wichtig, aber er macht ein Anti-Sabbatsgesetz. Jetzt das ist welches Rom? Das ist heidnisches Rom, das hier vorgestellt wird. Jetzt gehen wir rüber zum christlichen Rom. Und zwar nur ein paar Jahre später, 360 nach Christus. Kanon 29, Konzil zu Laodicea, macht auch ein Gesetz. Nimmt also nicht nur Konstantins Gesetz, sondern macht ein neues. Christen sollen nicht judaisieren, they shall not judaize, den Sabbat halten und am Sabbat frei haben, Sabbat ursprünglich, sondern sie sollen an diesem Tag arbeiten. Aber den Herrn, den Tag des Herrn sollen sie besonders ehren. Also sie haben auch Konstantins Gesetz, aber sie haben was Neues dazu. Und das ist ein Anti-Sabbatsgesetz. Jetzt sind wir bei der Typologie. Welche Macht wird diesen Tag ehren, den Sonntag, und wird gleichzeitig ein Anti-Sabbatsgesetz hervorrufen? Es ist die Kirche, diese Macht. Gehen wir mal zu der Hauptkirche Roms. Das ist St. John's Lateran, die Laterankirche. Das ist, wo der Papst ex cathedra spricht. Das ist, wo er immer gekrönt wurde, außer die letzten beiden, weil der Platz zu klein, wurde. Gehen wir mal hin. Da steht Immater Ecclesia, die Mutter aller Kirchen. Auf dem Hauptaltar oder dem Seitenaltar, in diesem Falle hier in dieser Kirche, haben wir den Phönix, der aus dem der Asche hervorkommt. Das ist das Bild von Lucifer, der wieder aufsteigt. Und im Tor draußen, ein Obelisk. Faszinierend. Wo kommst du her, Herr Obelisk? Gehen wir mal in die Geschichtsbücher rein und wir sehen, er steht im Piazza di Giovanni Laterano in Rom. Und wer hat ihn gebaut? Pharao Thutmosis III. Interessant. Größter Obelisk. Und was ist mit dem passiert? Das sagt, dass es angefangen wurde in Thutmosis III. Aber er starb natürlich. Dann lag es 35 Jahre bei den Baumeistern und sein Enkel Thutmosis IV. Hat es dann fertig bauen lassen und hat es dann als den einzigsten einzelnen Obelisk in Karnak-Tempel aufgebaut. Und dann Konstantin hat gesagt, wow, den suche ich, bring ihn mir. Aber er starb, vor dem es geschah. Und sein Sohn hat ihn dann, Konstantius hat ihn dann gebracht, wohin? Nicht nach Konstantinopel, aber nach Rom. Und da stand er im Circus Maximus. Und da stand er jahrelang. Und eines Tages, aus einem ganz unbekannten Grund, fiel die Obelisk. Interessant. Gehen wir zu noch einer Quelle. Im August 3, 1588, nach mehr als 3 Jahren von Arbeit, wurde dieses Obelisk aufgebaut hier in Piazza San Giovanni Laterano, als das Obelisk der katholischen Kirche. Hier ist noch ein Zitat, das Obelisk in Rom, das größte, es fiel aus irgendeinem Grund, hier sagen sie, wo es aufstand, und jetzt ist es 4 Meter kürzer, als es vorher war, denn es zerbrach in wie viele Stücke? 3. 3 Stückchen. Und der Papst sagt, bau es mir wieder auf, es ist das Symbol meiner Regierung, bau es mir wieder auf. Ich war da, als es schlimm regnete. Da ist der Kadosch vom Thutmose III., da steht es. Mitra, du bist der Sonnengott. Reherakti, du bist der Sonnengott. Und hier ist ein anderer König-Priester. Und dieser König-Priester wird diesen Sonnengott aufrichten. Er wird sein Gesetz nehmen. Und als Priester Dagon wird er Gottes Gesetz dem Dagon unterstellen. Und er wird ein Gesetz machen. Hier ist seine Symbolik auch im Vatikan. Da sehen wir den Adler vom Mithraismus. Wir sehen den Pontifex Maximus. Die ganze Katastrophe ist da aufgezeichnet. Also Thutmose III. Hatte dieses Buch geschrieben, den Umdayad, die Religion der Verehrung der Toten. Welche Gruppierung in Israel hatte das auch? Die Pharisäer oder die Sadduzäer? Ah, die Sadduzäer. Der Sonntag, die Sadduzäer für den Pasch. Der Katholizismus, den Sonntag. Alles, was jüdisch ist, wurde verboten. Ihr könnt euch entsinnen, dass dieser Priesterkönig, Pharao Thutmose III., dieses Umdayad schrieb und es war eine Totenverehrung. Jetzt die Bibel sagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Markus 12, 27. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Lukas 20, 38. Dreimal. Die Bibel will ganz deutlich sagen, Abraham schläft. Da ist kein Geist, der hier rumschweift. Aber für mich, sagt Gott, ist er nicht tot. Also die Verehrung oder der Anhörung von Toten in der Schrift ist verboten. 5. Mose 18, 10 bis 12. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse oder ein Wahrsager oder ein Wolkendeuter oder ein Schlangenbeschwörer oder ein Zauberer oder ein Bannsprecher oder ein Medium oder einem, der einen Wahrsagergeist hat, oh, jemand, der die Toten befragt, ein Nekromancer. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel und einen solchen Greuen Willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Dann steht auch geschrieben, wer auf dem Felde einem mit dem Schwert Erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder einem Menschen Gebein oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein, durfte nicht am Tempeldienst teilnehmen. Der Herr sprach zu Mose, sage den Priestern Aarons Söhne und spricht zu ihnen, ein Priester soll sich an keinen Toten seines Volkes verunreinen. Gott hat sich getrennt von dieser Religion. Also nichts, was tot war, durfte mit dem Tempel zusammengebracht werden. Und ein Priester durfte nicht erst Tempeldienst machen, wenn er einen Toten angefasst hatte. Jetzt gehen wir mal zu den Kathedralen der Welt. Da haben wir das Sonnenrad, da haben wir die Säulen, genauso wie bei Stonehenge. Da haben wir die Gargoyles, die Drachen. Und da haben wir das ganze Bild der Sonnenanbetung, genau wie in den Sonnentempel. Und all die Kathedralen wurden auf heidnischen Opferstätten erbaut, wo man die Toten verehrte und als Medien benutzte. Und in einer Kathedrale wird man natürlich die Gräbstätte finden, denn das ist ein Totenkult. Gott hat das verboten. Jetzt eine Kathedrale, ist es eine Kirche oder ist es ein Tempel? Hilf mir. Es ist ein Tempel. Warum? Weil da ist ein Altar. Und auf einem Altar wird da geopfert. Und kein Opfer kann stattfinden, wenn da nicht eine Leiche oder ein Stück von einer Leiche gegenwärtig ist. So unter dem Altar oder in dem Altar, so wie hier, haben wir ein Stückchen Leiche. Und dann darf dieses Opfer, dieses blutlose Opfer, gebracht werden. Die Bibel sagt aber, ohne Blut ist da keine Vergebung. Also es ist eine nutzlose Religion. Hier in dieser Kathedrale, hier liegt die Leiche und oben drüber, genau oben drüber, oben drauf ist der Altar. Wenn man in eine Kathedrale reinläuft, dann läuft man ja auf den Leichen rum. Und hier in dieser Kathedrale haben wir nicht nur den Totenkult hier, das Symbol von Skull and Bones, sondern wir haben da den Phönix. Und was sucht denn der in der katholischen Kirche? Wer ist denn das? Das ist der Gott Anubis. Wir haben also die gleiche Religion Pharos, aber statt Re Erakti ist es Mithra, der Sonnengott-Kultus. Totenverehrung ist verboten nach Bibel hier in diesem Kloster in Rom. Werden die Mönche, wenn sie gestorben sind, nicht begraben, sondern ausgestattet hier. Und da kann man sich den Gunst der Mönche holen. Du kannst hier beten vor den Knochen und die Gunst, die zu viel ist, auf dich selbst beziehen, damit du auch in den Himmel kommen kannst. Gut, kommen wir schauen das mal antitypologisch an. Beide oder die Pharaonen, die wir gesehen hatten, hatten immer Mitregenten, richtig oder verkehrt? Wird der letzte auch einen Mitregent haben, ja oder nein? Also die Bibel sagt, da ist ein Tier, eine politische Macht, und da ist noch ein Tier aus dem Wasser und das Tier aus der Erde. Also typologisch haben wir Regenten. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gegeben, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu streiten. Also dieses erste Tier, wird es angebetet, ja oder nein? Was steht denn da? Sie beteten das Tier an. Es wird angebetet. Die Pharaos waren Götter, sie wurden angebetet. Diese Macht wird auch angebetet, hat einen Korregenten. Aber da ist noch eine Typologie verbunden. Nicht nur ist sie politisch, sie ist auch eine Kirche. Und sie hat eine Tochter. Offenbarung 13, Vers 4, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm streiten. Sie haben einen Korregenten, nämlich das Tier aus der Erde, die Vereinigten Staaten. Aber dieses Tier hat auch einen kirchlichen Komponent, protestantisch. Und die Mutter sagt, das ist meine Tochter. Ja oder nein? Hat der Vatikan nicht gesagt, die anderen Kirchen sind nicht Schwestern, denn sie ist die Mutter. Wenn sie die Mutter ist, dann sind das doch Kinder. Es ist also eine Tochter. Wenn die Vereinigten Staaten die Weltregierung ausüben, wird die katholische Kirche die Welt regieren, sagte schon Archbishop Quigley in 1903. Also hier haben wir Korregenten, typologisch am Platz. Abraham Lincoln hat gesagt, es ist die Pflicht der Nationen, so wie auch der Menschen, um sich abhängig von der Macht Gottes zu machen. Und dann sagt er durch die Heilige Schrift, aber wir haben Gott vergessen. Fantastisch. Wir haben Gott vergessen. Und dann sagt die Bibel, es bewirkt das allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hat also ein Mahlzeichen. Was ist das Mahlzeichen? Sonntag, sagt die Kirche. Der Sonntag ist unser Zeichen von Autorität. Die Kirche steht über der Bibel und die Umwandlung des Sabbatsgebotes beweist diese Tatsache. Typologisch, sind wir hier richtig am Platz, ja oder nein? Typologisch muss das siebte Gebot im Spiel sein. Die ganzen zehn Gebote müssen einem anderen Gott unterstellt werden, werden also abgeändert und sie werden aufgerichtet diesem Sonnengott entgegen. Eine andere, neue Religion mit einer anderen Gotteshierarchie. Dann diese Frau, ist aber auch ein König und ein Priester und sie haben eine Religion, einen Totenkult, gleich wie dem Totenkult Thutmoses III., die gleiche Religion. Das haben wir gesehen. Und sie haben einen Sonntag und sie machen ein Anti-Sabbat-Gesetz. Christen sollen nicht judaisieren, den Sabbat halten und am Sabbat frei haben, sondern sollen an diesem Tag arbeiten, aber den Herrn sollen sie besonders ehren. Eschatologisch ist der Sonntag im Spiel und der Sabbat. Typologisch ist es das Gleiche, ja oder nein? Ja. Und die Eschatologie darf die Typologie nicht vergewaltigen. Also diese Eschatologie ist die einzige, die typologisch korrekt ist. Also wenn Leute sagen wollen, hört mal, das geht nicht, denn da sind zukünftig andere Auslegungen. Nein, diese anderen Auslegungen können nicht funktionieren, denn sie sind typologisch nicht korrekt. Das ist die einzigste, die typologisch korrekt ist. Jetzt geht es noch weiter. Sie hat eine Tochter, diese Frau. Und diese Frau, Salome, tanzt vor den Königen der Welt. Wer wird fragen für den Kopf des antitypischen Elias? Die Mutter oder die Tochter? Die Tochter. Wer fragt für Sonntagsgesetze? Die Mutter, denn sie ist auch Pharao. Aber die Tochter wird fragen. Also die Eschatologie sagt die Tochter. Die Frau, die beinhaltet wird in dem zweiten Tier, protestantisches Amerika, wirkt Zeichen und Wunder und Feuer vom Himmel, falschen Heiligen Geist und überzeugt die Könige, dass das ist, was wir haben müssen. Und dann gibt es eine Allianz. So, es gibt eine mystische Verbindung, Babylon genannt, die aus wie vielen Teilen besteht? Drei. Der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Und ein abgeändertes Gesetz, ein Gesetz, was einer anderen Gottheit unterstellt wird, in dem Tempel Gottes. Was wird da passieren? Was sagt er in der Bibel? Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen. Gleich Fröschen, es sind nämlich Geister von Dämonen, welche Zeichen tun und zu den Königen der ganzen Erdkreises ausziehen, um sie zum Kampf an jenem großen Tage Gottes des Allmächtigen zu versammeln. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu bewahren. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städte der Heiden fielen und Babylon der Großen wurde vor Gott gedacht, ihr den Becher des Glutweines seines Zorns zu geben. So nebenbei gesagt, diese Braut, die jetzt verlobt ist, verheiratet ist mit dieser anderen Macht, ist das ein uneheliches Verhältnis? Diese Allianz, ja oder nein? Und diese Braut damals, Sarah, wie sah sie denn aus? Ach, die war herrlich anzusehen. Die war so hübsch. Wen stellt sie denn vor? Die Gemeinde, die abtrünnig wird. In Gottes Augen, sie ist hübsch, aber sie wird abtrünnig. Es ist eine tragische Geschichte. Die ganze Typologie ist fantastisch. Drei Teile. Dagon lag in drei Teile. Jezebel lag in drei Teile. Der Obelisk Thutmoses lag in drei Teile. Typologisch, dieses Verbündnis wird auseinanderfallen. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und furchtbare Tag des Herrn. Es kommt eine große Botschaft, eine Drei-Engel-Botschaft, das ewige Evangelium, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Wir bauen den Altar, Erlösung durch Jesus Christus und durch Jesus alleine, nicht wir, sondern ihr. Ihr habt die Gebote Gottes gebrochen. Wir sind perfekt, nicht wahr? Ja oder nein? Nein, wir sind hoffnungslos. Pathetic. Hoffnungslos. Blind. Arm. Nackt. Wir brauchen Augensalbe. Und wer denkt, dass er perfekt ist, hör auf. Schau in den Spiegel. Babylon ist gefallen, gefallen. Das ist eine Botschaft, die wir bringen müssen. Nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Denn wenn wir den Sonnengott verehren und den unseren Gott nicht heiligen dürfen, oh, dann kommt etwas. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so erwählet euch heute, welchen ihr dienen wollt, den Göttern, den eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und danach sah ich einen anderen Himmel, einen anderen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Ihr kennt die Geschichte. Und er hatte den lauten Ruf: Kommt raus aus ihr, mein Volk, sie ist ein Haus der Dämonen geworden. Diese Eschatologie, dass die Kirchen fallen werden und diese Gemeinschaft haben werden mit den anderen, ist die einzigste, die typologisch übereinstimmt mit Ägypten, mit Abraham, mit den Philistern. Weiter sprach Pharao: Siehe, das Volk ist schon zu viel im Lande und ihr lässt sie Sabbat halten. Es wird dir kein Unglück zustoßen und keine Plage zu deinem Zelte sich nahen. Hat Israel Plagen empfangen damals, ja oder nein? Haben sie es verdient? Ich denke ja. Sie haben ständig gemotzt. Und wir haben sie gemotzt. Noch vordem sie auszogen, haben sie schon gemotzt. Wer hat dir das Recht gegeben, um über uns hier zu walten? Und sie haben gemotzt. Was haben sie gegessen auf dem Weg nach Kanaan? Hilf mir ein bisschen. Manna, was wollten sie lieber essen? Ah, typologisch. Typologisch. Der Endzeitruf, es ist die Zeit des Gerichts. Wer steht denn dafür typologisch in der Bibel? Daniel. Was hat denn der gegessen? Vegetarisch hat er gegessen. Okay, gehen wir zum Antitypus. Typus Antitypus. Nämlich Johannes der Täufer. Was hat denn der gegessen? Heuschrecken und Honig. Also hat er wirklich hopf, hopf, hopf Heuschrecken gegessen? Liest mal in der Geschichte, liest mal die Bibelauslegungen von sämtlichen Kirchengemeinschaften, liest mal, was die Israeliten darüber sagen. Was hieß Locusta? Es war die Karobohne. Er hat die Hüllen der Karobohne, er hat die Karobohne gegessen. Er war Vegetarier. Vegetarier. Die Heuschrecke, die da vorkommt, ist nicht immer da und da kann man nicht jeden Tag diese blöden Heuschrecken sammeln. Der verlorene Sohn, was hat denn der gegessen? Was hat der verlorene Sohn gegessen? Die Hüllen für die Schweine. Und was waren das? Das war das Futter für die Armen. Das waren Karobbohnen. Er hat sich abgesondert, er hat nicht den schönen Kittel angezogen, er war einfach gekleidet, gut gekleidet. Das war ein gewebter Kittel von Kamelhaaren und er war vegetarisch, nur so typologisch nebenbei. Es wird dir kein Unglück zustoßen und keine Plage zu deinem Zelte sich nahen. Wir haben es nicht verdient, aber der Gott, der uns liebt, weil wir ihm gehorsam sein wollen und tun, was wir können, der wird uns helfen. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. die Erde, das Meer, die Quellen, die Flüsse, die Sonne, der Thron des Tieres, der Euphrat, Luft und die siebente große eine Schale aus der Luft. Und da kam eine laute Stimme aus dem Tempel des Himmels vom Throne her. Sie sprach, es ist geschehen. Und dieser Hagel zerschlägt die Welt, ein Erdbeben kommt. Und die Verbindung typologisch mit Ägypten ist absolut. Also muss es das Gesetz sein. Es wird der Sabbat im Spiel sein. Hier ist eine uneheliche Verbindung zwischen der Braut Gottes angeblich, die Christus predigte, die jetzt zurückgeht zu dieser anderen. Und Offenbarung sagt, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die was? Die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es entstanden Blitzen und Stimmen und Donner und Erdbeben und großer Hagel. Ist das die letzte Plage, ja oder nein? Erdbeben, großer Hagel, Donner, Blitze, ist das die letzte Plage, ja oder nein? Ja. Und worum geht's? Es geht um das Gesetz Gottes. Wieso gibt es so viele Menschen, die leugnen wollen, dass das letzte Ereignis um das Wort Gottes und vor allem die Gebote, der Sabbat ganz besonders sich drehen wird? Es muss. Wenn es nicht so ist, ist unsere Typologie fehl am Platz. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. 1. Petrus 1, damit sie Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, Lobpreis und Ehre zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also Jesus wird kommen, wenn wir diesen Glauben festhalten, wenn wir ihn nicht loslassen. Wo fallen die Plagen? Auf Ägypten, antitypisches Ägypten. Und die Kinder Gottes werden erlöst, armselig oder mit großem Reichtum? Mit großem Reichtum. Sie gehen in das Königreich Gottes und laufen auf goldenen Straßen und sind ständig in der Gegenwart Gottes. Unsere Eschatologie ist absolut zur Vereinbarung mit dem Heilsplan, mit der Soteriologie, mit der Eschatologie, mit der Typologie. Und wenn alles so passt, dann können wir uns darauf verlassen, dass es auch wirklich so sein wird. Ich möchte euch bitten, nicht euren Glauben in diese Eschatologie preiszugeben. Macht nicht, was für ein Wind der Doktrine wehen wird. Denn die Mächte der Hölle werden versuchen, euch diese Eschatologie aus dem Kopf zu treiben. Haltet fest und haltet fest an Jesus Christus und seine Erlösung. Kommen wir beten. Lieber Heiland, es ist ein Wunder, dass in der Geschichte der Menschen, die damals lebten, der ganze Heilsplan aufgeschrieben ist. Wie Josef eine Typologie darstellt von Jesus Christus, der verworfen ist, der ins Gefängnis geschmissen wird, der wird der Zweite am Platz, Gott der Sohn. Und er regiert und er bringt Heil an sein Volk, das ihn vertreten hat, verworfen hat und verkauft hat. Und Herr, wir sind genauso. Wir verkaufen dich. Wir tun alles, was nicht richtig ist. Wir sind hoffnungslos, wir sind blind. Aber wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen dir gehorchen. Wir sind rausgekommen aus Ur. Wir wandeln in der Wüste. Ja, wir gehen oft nach Ägypten und rutschen aus. Aber du bist ein gütiger Gott. Du verzeihst uns und die Plagen fallen endgültig auf Pharao. Danke für deine Güte, danke für deine Erlösung. Hilf uns, um alle eines Tages auf diesem See vom Glas zu stehen. In Jesu Namen. Amen. Danke.